Wer war Johannes Gutenberg? Robby, heute werden wir uns auf die Suche nach Johannes Gutenberg machen, dessen richtiger Name übrigens Johannes Gänsfleisch ist.
Super,
entgegnet Robby mit seiner elektronischen Stimme begeistert.
Meine Speicherplatinen freuen sich auf neue Nahrung.
Er hockt sich auf einen kleinen Schemel, um zu lauschen. Max, sein 10-jähriger Freund, sitzt ihm wie immer mit seinem klugen Buch in dem gemütlichen Vorlesesessel gegenüber. Also, Johannes Gutenberg wird um etwa 1400 herum als Sohn eines wohlhabenden Patriziers in Mainz geboren. Niemand kann das genaue Datum benennen, aber man weiß, dass es der 24. Juni ist. Er hat zwei Geschwister und wächst in Mainz und vermutlich in Eltville auf und besuchte wahrscheinlich eine Lateinschule. Dort tritt er der Saint-Victor-Bruderschaft bei, um die Klosterschule besuchen zu können. Es ist nicht auszuschließen, dass er später auch in Erfurt ein Universitätsstudium absolviert.
Das ist aber alles so ungenau,
unterbrach Robby übermütig den vorlesenden Max.
Wahrscheinlich, vielleicht, vermutlich, nicht auszuschließen. Das sind doch alles keine eindeutigen Aussagen. Hat er denn kein Buch über sich schreiben können?
Das sind alles Überlieferungen, die andere Menschen aufgeschrieben haben. Wahrscheinlich war es für Gutenberg nicht so wichtig, seine Lebensgeschichte festzuhalten. Und so mussten alle Daten und Fakten mühselig zusammengesucht werden.
Max, kannst du meine Lebensgeschichte auch aufschreiben? Ich möchte nicht in Vergessenheit geraten und später stückweise wieder auftauchen.
Robby, in der heutigen Zeit ist doch alles viel einfacher als im Mittelalter. Außerdem, Max beugt sich geheimnisvoll vor, wird dein Leben schon aufgeschrieben?
Was? Wow, das ist ja cool. Es gibt wirklich einen Aufschreiber für mich?
Fragt er neugierig. Ja, aber den nennt man nicht Aufschreiber, sondern Autor. Nun lass uns endlich weitermachen. Er gilt als Handwerker und Künstler, wobei er seine Erfindung, an der er stets arbeitet, geheim hält. Im Alter von etwa 30 Jahren siedelt er in die Nähe von Straßburg über. Ungefähr 18 Jahre danach geht er zurück nach Mainz, um dort mit einigen Partnern eine Druckerei zu gründen. Da ist er etwa 48 Jahre alt. Dort arbeitet er weiter an seinen Entwicklungen, auch an den beweglichen Lettern, die er aus einer Metalllegierung herstellt. Schau dir mal das Buch an. Max hält dem Maschinenboy seine kluge Lektüre hin. Kannst du dir vorstellen, dass Johannes Gutenberg mit seinen Entwicklungen und der Erfindung der beweglichen Metalllettern um das Jahr 1450 die Buchdruckerkunst revolutionierte?
Warum war das Drucken denn so schwer?
Meint der kleine, menschenähnliche Androide. Du musst dir vorstellen, als Johannes Gutenberg lebte, begann der Übergang des Mittelalters in die Neuzeit. Kriege und Revolutionen waren an der Tagesordnung und bevor er seine Erfindungen machte, wurde noch alles in genormte Holzblöcke geschnitzt. Du kannst dir vorstellen, dass die Druckkunst dadurch sehr eingeschränkt und unbeweglich war. Robby hüpft von seinem Schemel und betrachtet das Buch genauer.
Man sieht gar nicht, wie viel Arbeit darin steckt. Was hat er denn alles gedruckt?
Moment. Max blättert in seinem schlauen Nachschlagewerk. Ah, hier steht's. Um das Jahr 1450 druckte er unter anderem Kalender und Wörterbücher. Und zwei Jahre später die Gutenberg-Bibel mit einer Auflage von ungefähr 180 Stück. Für die Satzherstellung der Sätze bis zum Druck der Bibel benötigen sie ungefähr 2 Jahre. Der erste Band, der vom Anfang des Alten Testaments handelt, umfasst 648 Seiten. Der zweite Band 643 Seiten und enthält Überlieferungen einiger Propheten des Alten Testaments und das Neue Testament. Hiervon existieren heute noch 49 vollständige und unvollständige Exemplare. Da er in seinem Leben große Geldsorgen und juristische Probleme hat, aber diese wunderbare Erfindung macht, und dadurch Geldgeber auf seine Seite ziehen kann, geht er der Entwicklung des Buchdruckes weiter nach. Im Jahre 1465, da ist er 65 Jahre alt, nimmt ihn der Kurfürst und Erzbischof von Mainz, Adolf von Nassau, in sein Hofgesinde auf. Bis zu seinem Tod, wobei auch der genaue Tag nicht überliefert ist, lebt er im Algesheimer Hof in der Nähe seines Geburtshauses. Der genaue Zeitpunkt seines Todestages ist nicht bekannt, nur das Jahr 1468. Er wird in der Mainzer Franziskanerkirche beigesetzt. Nach ihrem Abriss und dem Wiederaufbau und weiteren zahlreichen Umbaumaßnahmen geht sein Grab leider verloren.
Ist das nicht traurig, dass man über diese zeitgenössische Persönlichkeit so wenig weiß?
Fragt Robby traurig. Ja, entgegnet Max, aber das geschah früher immer wieder. Heute, im Zeitalter der Elektronik, kann das nicht mehr passieren. Da wird alles aufgezeichnet und gespeichert.
Na klar,
erwidert der Maschinenboy und verzieht seinen aus Gummi geformten Mund zu einem breiten Grinsen, dass die Mundwinkel fast seine Antennen berühren.
Ich habe alles notiert. Soll ich dir nun einige Seiten davon als Buch ausdrucken?
Robby, du bist unverbesserlich, lacht Max amüsiert.